Vorbilder, habe ich gesagt. Neues Jahr, gute Vorsätze. Manchmal eifert man ja auch gewissen Vorbildern nach. Und ich glaube, wir brauchen Vorbilder für unser Leben. Und Jesus wird mit uns gleich auch über Vorbilder reden. Wir sind in Markus Kapitel 12, am Ende von Kapitel 12 angelangt. Und in den vergangenen Predigten, die ich dazu gehalten habe, ging es immer wieder darum, dass Jesus um dein Herz ringt. Dass Jesus dich herausfordert, selbst Fragen zu stellen, aber auch dich in Frage stellen zu lassen. Wir haben gemerkt, dass Jesus nicht so ein harmloser, bequemer, stromlinienförmiger Zeitgenosse ist, der einfach den Leuten nach dem Mund redet und sagt, ja, Hauptsache es stimmt für dich, sondern dass er sich den kritischen Fragen stellt und kritische Fragen zurückstellt. Nicht davor zurückschreckt, zu den Theologen seiner Zeit zu sagen, hey, lest mal eure Bibel genau. Nicht davor zurückschreckt, den Leuten zu sagen, ihr habt überhaupt gar keine Ahnung von Gottes Kraft, nicht nur den Leuten, sondern der Führungselite der damaligen Zeit, der religiösen Führungscrew. Dass er nicht davor zurückschreckt, im Tempel, im Zentrum der jüdischen Religiosität, einfach mal den Leuten zu verbieten, Dinge durch den Tempelhof zu tragen. Wir haben gemerkt, es geht um Jesus. Er steht im Fokus. Er ist umstritten. Er soll beseitigt werden. Seine Autorität wird in Frage gestellt. Es geht um sein Wesen, seine Bedeutung. Er ist direkt und konfrontativ in der Antwort. Es entspinnt sich ein Kampf um das Herz der Menschen. Ein Kampf, dem Jesus sich stellt und nicht ausweicht. Und ein Kampf, den auch wir kennen. Auch wir müssen ja die Frage beantworten, ist Jesus vertrauenswürdig? Ist das, was er sagt, wirklich wahr? Soll ich mein Verhalten nach dem ausrichten, was er sagt? Und die Antwort, die Jesus uns nahelegt, ist ja. Es sind, glaube ich, nicht deine Fragen oder deine Zweifel, die dich davon abhalten, Jesus zu vertrauen, sondern es sind eher deine Antworten. Jesus wagt es, den Menschen zu sagen, ihr müsst eure Vorstellungen überdenken. Ihr müsst bereit sein, neue Fragen zu stellen. Er stellt die Theologie der Schriftgelehrten in Frage. Und er äußerst Kritik. Und wisst ihr, Kritik ist ja was Wichtiges. Jesus geht es nicht darum, Recht zu haben, sondern Veränderung zu ermöglichen. Umkehr zu ermöglichen. Und die beginnt in unserem Kopf und endet in unseren Taten oder hat Auswirkungen auf unsere Taten. Kapitel 11 und 12 ist Jesus immer wieder in den Tempel gegangen, hat im Tempel gelehrt. Und wir lesen am Anfang unseres Textes, anschalten hilft da. Wir lesen am Anfang unseres Textes, die Menschen kamen in großer Zahl und hörten Jesus gerne zu. Das war vielleicht nicht bequem, was er gesagt hat, aber es war wichtig, es war wertvoll. Und jetzt am Ende dieser Zeit, wir werden dann am nächsten Sonntag merken, dass er den Tempel verlässt und auch ziemlich radikale Aussagen über den Tempel macht, am Ende dieser Zeit übt er nochmal klare Kritik. Und wir lesen einfach mal den Text. Und dann habe ich 4 Punkte für euch mitgebracht. Die Menschen kamen in großer Zahl und hörten Jesus gern zu. Unter anderem sagte er, als er sie lehrte, hütet euch vor den Schriftgelehrten. Das meinte ich damit, dass er unbequem ist. Hütet euch vor den Schriftgelehrten. Sie gehen mit Vorliebe in langen Gewändern einher und erwarten, dass man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt. In den Synagogen nehmen sie die vordersten Sitze für sich in Anspruch und bei Festessen die Ehrenplätze. Sie verschlingen den Besitz der Witwen und sprechen zum Schein lange Gebete. Darum erwartet sie ein besonders hartes Urteil. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele Reiche gaben große Summen. Doch dann kam eine arme Witwe und warf 2 kleine Kupfermünzen hinein. Das entspricht etwa einem Groschen. Da rief Jesus seinen Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt, als alle anderen. Sie alle haben von ihrem Überfluss gegeben. Diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß. Alles, was sie zum Leben nötig hatte. Ich glaube, das Erste, was Jesus uns hier sagen möchte, ist, dass wir von Vorbildern lernen sollen, deren Worte und Taten stimmen. Lerne von Vorbildern in diesem Jahr, deren Worte und Taten stimmen. Also nicht nur übereinstimmen, sondern auch wahr sind. Ich habe extra ein bisschen von dem Kontext vorhin erzählt, weil ich deutlich machen wollte, Jesus übt hier einfach nicht nur Kritik am Verhalten der Schriftgelehrten. Vorher geht es um die Lehre der Schriftgelehrten und um ihre Autorität und so weiter. Also Jesus geht es nicht nur um die Taten, sondern auch um die Worte. Und er sagt, das, was die Schriftgelehrten tun, stimmt einfach nicht mit ihrem Verhalten, mit ihren Worten überein. Das ist nicht richtig. Und Jesus ist da ja nicht scheu, sondern sehr ausführlich. Er sagt, er bringt ein schlechtes Beispiel und er bringt ein gutes Beispiel. Er sagt, schaut euch die Schriftgelehrten an. Ihnen geht es nur um Äußerlichkeiten. Ihnen geht es um sich selbst. Ihnen geht es darum, dass sie gut dastehen. Ihnen geht es darum, dass es für sie bequem ist. Und das ist nicht in Ordnung. Er sagt, sie gehen mit Vorliebe in langen Gewändern einher und erwarten, dass man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt. Gell? Jesus sagt es im Tempel, da wo die Schriftgelehrten zuständig waren. Nur um deutlich zu machen, wie kraftvoll das ist, wie provokativ. Und er sagt es zu seinen Zuhörern nicht hinter vorgehaltener Hand, sondern er konfrontiert seine gesamten Zuhörer, auch die Schriftgelehrten, die zuhören, mit diesem Verhalten, einem scheinheiligen Verhalten. Und wir brauchen gute Vorbilder, keine Vorbilder für unser Leben, die scheinheilig sind, die sagen, alles ist wichtig, aber das nicht tun. Wir brauchen nicht Leute, die irgendwelche Ziele und Visionen formulieren, sondern Leute, die das leben. Das sollen unsere Vorbilder sein. Wir brauchen keine Leute, die kluge Sprüche klopfen, sondern Menschen, die mit anpacken und tun. Natürlich brauchen wir gute Lehre, einprägsame Lehre. Leute, die uns erklären, wer Gott ist, was er vorhat. Aber Jesus sagt, den Schriftgelehrten geht es um sie selbst. Sie suchen sich in den Synagogen die vordersten Sitze und bei Festessen die Ehrenplätze. Sie verschlingen den Besitz der Witwen, obwohl sie eigentlich diejenigen sein sollten, die die Lehre des Alten Testamentes, dass nämlich Witwen ganz besonders von der Fürsorge des Volkes abhängig sind und man sie auch unterstützen soll, deren Besitz verschlingen sie, und sprechen zum Schein lange Gebete. Hingegen gibt es auch gute Beispiele, sagt Jesus. Da gibt es eine Frau. Interessanterweise greift Jesus, und das ist ja keine theoretische Geschichte, oder? Interessanterweise nimmt Jesus gerade eine Witwe. Also vorher kritisiert er den Umgang mit den Witwen bei den Schriftgelehrten. Dann setzt er sich an den Opferkasten, schaut denen zu, befassen wir uns gleich noch damit. Dann kommt eine Witwe. Und dann sagt Jesus, diese Witwe, gell, die hat mehr gegeben, obwohl sie weniger reingeschmissen hat. Diese Witwe hat mein Lob verdient. Diese Witwe ist ein gutes Vorbild. Nicht die Schriftgelehrten, sondern die arme Witwen. Warum waren Witwen besonders bedroht? Ja, in einer Gesellschaft ohne Sozialkasse, Krankenversicherung und AHV war man ja vom Familienverband abhängig. Und wenn der Mann stirbt, dann ist die Frau gewisserweise schutzlos, vielleicht noch kinderlos. Wer kümmert sich dann um sie? Ja, die anderen natürlich in der Gemeinschaft. Das hat man ja damals nicht delegiert an Institutionen, oder? Wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich habe Probleme, dann sagen wir ganz häufig, ja, da ist die Budgetberatung und da ist das Sozialamt und da ist die Diakonie und da ist die Kleiderkammer. Wir haben das delegiert. Es ist effizient, Aber damals war es Aufgabe des Volkes Gottes, für die Menschen zu sorgen, sich ihrer Sorgen und Probleme anzunehmen. Und deswegen hat Jesus das von den Schriftgelehrten gerade erwartet. Und er sagt, diese Witwe, die geht mit ihrem Besitz vorbildlich um. Und er sagt uns, das sind Vorbilder, nach denen ihr euch ausstrecken müsst. Vorbilder, denen es nicht um Äußerlichkeiten geht, sondern darum, dass sie wirklich Gottes Willen tun. Vorbilder, die sich danach ausstrecken, Gott zu ehren. Vorbilder, die sich nicht davor zurückscheuen, sich die Hände schmutzig zu machen, mit anzupacken. Vorbilder, die bereit sind, auf Gott zu hören. Mein erster Punkt heute Morgen. Wenn du Vorbilder hast, und ich glaube, wir alle haben Vorbilder, und es ist auch gut, dass wir Vorbilder haben. Paulus sagt mal, nehmt mich als Vorbild. Ist nicht die fromme Antwort, Jesus ist mein Vorbild. Sondern es gibt ganz konkret Menschen in unserer Zeit, die für uns Vorbilder sind. Ich kann dir zig Vorbilder nennen, die ich habe. Ja, Vorbilder, die mir gezeigt haben, wo ich denke, ja, das sind Menschen, von denen möchte ich lernen. Auf die möchte ich hören. Die dürfen mich prägen. Die dürfen mich hinterfragen. Die dürfen mich herausfordern. Das sind Menschen, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Die wissen das nicht mal. Zum Teil. Also die meisten wissen es nicht. Manche meiner Vorbilder sind auch schon gestorben. Ein Vorbild war für mich der Evangelist, der mich berufen hat, wo ich meine Berufungserfahrung gemacht habe. Der war für mich ein Vorbild beim Thema Gebet und beim Thema Evangelisation. Und es gibt Pastoren hier in der Schweiz, wo ich denke, cool, ich freue mich einfach, dass es möglich ist, solche Gemeinden hier in der Schweiz zu bauen. Also ich bin immer wieder dankbar für die großen Gemeinden und ich lerne von Menschen wie Reto Pelli und Röne Christen. Von der Kirche im Prisma. Selbstverständlich. Das sind für mich Vorbilder. Das sind keine Schwätzer, keine Theoretiker. Die machen was. Und ich lerne auch von Menschen, die nicht mal die vielleicht, mit denen ich nicht hundertprozentig übereinstimme. Lerne von Vorbildern und überprüf doch mal, wer ist dein Vorbild? An wem orientierst du dich? Wer ist für dich Vorbild in deinem täglichen Glauben? Wer ist für dich Vorbild in deinem Umgang mit Geld und Besitz? Wer ist für dich Vorbild im Umgang mit deiner Zeit? Wer ist für dich Vorbild im Umgang mit anderen Menschen? Du brauchst Vorbilder. Und Nachfolge geschieht auch da, dass wir Vorbilder haben und von ihnen lernen. Jetzt kommt aber noch was Kritisches. Und das ist vielleicht eher ein bisschen unbemerkt in diesem Text. Und das ist mein zweiter Punkt heute Morgen. Es geht nicht um Vorbilder, die für dich stimmen. Sondern es geht um Vorbilder, die für Jesus stimmen. Es muss nicht für dich stimmen, sondern für Jesus. Also was das Vorbild tut. Schauen wir uns das kurz in dem Text an. Was sagt Jesus hier? Er sagt, darum erwartet sie, die Schriftgelehrten, ein besonders hartes Urteil. Er sagt, wisst ihr, dieses Verhalten, dafür müssen sie eines Tages Rechenschaft ablegen vor dem Vater im Himmel. Für diese Scheinheiligkeit, für diese Oberflächlichkeit, für diese Lieblosigkeit. Vielleicht noch eine Klammer, vielleicht ist euch aufgefallen. Jesus hat vorher mal gesagt, die zwei wichtigsten Gebote ist, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten lieben. Und im Grunde genommen widerspricht dieses Verhalten jedem dieser Gebote. Wer Gott liebt, dem ist nicht egal, was er gesagt hat. Wer seinen Nächsten liebt, der nimmt ihm nicht das letzte Hemd. Und Jesus sagt, die es genau wissen, die wird ein besonders hartes Urteil erfahren. Und dann macht er noch was anderes. Und ich habe gedacht, da fühlen wir uns alle unwohl dabei. Was macht er? Er setzt sich im Tempel hin, in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld einwerfen. Ich habe das schon gelernt, oder? Ja, ich bin auch Schweizer, aber ich habe gelernt, in der Schweiz redet man nicht über Geld. Und schon gar nicht über, wie viel Geld man gibt. Ich fand es zum Beispiel beeindruckend, dass Rick Warren mal erzählt hat, Rick Warren, der Pastor von Saddleback, dass er erzählt hat, er hat ja einen Bestseller geschrieben, Leben mit Vision, ein Buch, was ich wirklich empfehlen kann. Gell? Und wenn ich sagte, er ist eines meiner Vorbilder, dann heißt das nicht, dass ich in allen Punkten mit ihm übereinstimme. Oder dass er alles gut macht und dass immer alles perfekt ist, was er sagt. Aber er hat einen Bestseller gemacht und das ist für mich als Pastor eine Herausforderung, was er dann gesagt hat oder was er gemacht hat. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat die Einnahmen, die er dadurch gewonnen hat, hat er dazu benutzt, um der Gemeinde sein Gehalt zurückzubezahlen. Er hat das komplette Gehalt, was er bis dahin von der Gemeinde bekommen hat, zurückbezahlt und er hat beschlossen, 90% der Einnahmen zu spenden und von 10% zu leben. Wow. Ich finde das cool. Ich weiß, dass man sowas in der Schweiz nicht erzählen würde. Aber Jesus macht es irgendwie anders, oder? Er schaut den Leuten auf die Finger. Und deswegen sage ich, es muss nicht für dich stimmen, das Vorbild. Sondern Jesus will dich ermutigen, Vorbilder zu wählen, die für ihn stimmen. Jesus beansprucht hier die Autorität sowieso. Die Autorität zu sagen, was gut und richtig ist. Und das ist eine Provokation für unsere Zeit, oder? Weil wir immer sagen, Hauptsache es stimmt für dich. Und Jesus sagt, weißt du, es gibt eine tiefere Wahrheit. Es gibt eine größere Wahrheit. Es gibt etwas, was dahinter steht. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Und wir müssen mal Rechenschaft ablegen. Und er sagt es, um uns die Wahrheit zu erklären, nicht um uns zu drohen. Weil Kritik Veränderung und Umkehr ermöglicht. Wahrheit Veränderung und Umkehr ermöglicht. Und das eine Einladung ist, sich Gottes Wirklichkeit zu stellen. Jetzt in der Zeit. Und ich glaube, das ist eine der wichtigen Botschaften, die wir ja mitnehmen können aus diesem Text, auch mitnehmen können in dieses junges Jahr 2018. Und es geht für mich jetzt nicht um weltbewegende Veränderungen, sondern einfach ganz konkret um die Frage, wem eiferst du nach? Wer ist für dich Vorbild? Willst du von Jesus lernen? Willst du von Nachfolgern Jesu lernen? Und ich finde das eine entscheidende Frage für unser Christsein. Jetzt kommt da auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, der natürlich immer wieder auftaucht, wenn wir über Vorbilder nachdenken. Auch du selbst darfst und kannst Vorbild sein. Und wenn du Kinder hast, dann wirst du Vorbild sein. Und deswegen, dein Verhalten spricht Bände. Also es gibt ja den Satz, habe ich auch schon mal zitiert, wir müssen unsere Kinder gar nicht erziehen, sie machen uns sowieso alles nach. Und manche Leute sagen, ja, man muss nicht so viel Bücher schreiben. Aber versteht ihr, mit eurem Verhalten schreibt ihr Bücher. Prägt ihr Menschen. Nicht nur in der Familie. Besonders in der Familie, weil wir uns da besonders nah sind. Wie gehen wir mit armen Menschen um? Das ist eine Frage, die Jesus hier stellt, oder? Weil er sagt, er redet von den Witwen. Und die armen Menschen sind Jesus überhaupt nicht egal. Wie gehen wir mit unserem Reichtum um? Wir sind reich. Jeder hier im Raum ist reich. Das garantiere ich euch. Jeder, der in der Schweiz lebt, ist reich. Wenn wir nicht reich sind, wer ist dann reich in dieser Welt? Wir leben in einem phänomenalen Gesellschaftssystem. Zu unserem Reichtum gehört selbstverständlich unsere Demokratie. Zu unserem Reichtum gehört die Freiheit, die wir haben. Zu unserem Reichtum gehört die materiellen Dinge, die wir haben, die Möglichkeiten, die wir haben. All das, ich meine, das war nicht immer so in der Schweiz, aber wir sind doch an einem Punkt angelangt, wo wir sagen müssen, es geht uns sowas von gut. Wir können heute, ich bin mir sicher, die meisten von uns könnten morgen früh in den Laden gehen und sagen, ich brauche ein neues Telefon. Verstehst du? Und das ist ja auch legitim, ich spreche mich da gerne dagegen aus. Gleichzeitig müssen wir wissen, und das ist, es muss uns bewusst sein, hinter diesem Telefon stehen ja Menschen auf der ganzen Welt, die arbeiten. Und wir wissen, dass da zum Beispiel für die besonderen Metalle, dass da Kinder zum Teil versklavt werden und unter Lebensgefahr, unter schäbigen Bedingungen arbeiten. Und deswegen spricht unser Verhalten Bände. Nicht nur unsere Worte. Oder dass unter billigsten Bedingungen in China Leute in Umgebungen arbeiten, wo wir sagen würden, dafür gebe ich mich nicht her. Aber es ist gut, dass es bei uns nicht 1000 Franken, sondern was weiß ich, was kostet ein neues Telefon? 500 Franken kostet. Wir leben ja auf Kosten von anderen Menschen. Es gibt sogar eine Webseite, wie viele Sklaven, kannst du googeln, die rechnet dir aus, wie viele Sklaven für dich auf der Welt arbeiten. Dein Verhalten spricht Bände. Du bist Vorbild für deine Kinder, für deine Nachbarn. Und das ist ja das, wo ich immer wieder sage, hey, es kann doch nicht sein, dass die Kritik, die Jesus hier übt, mit der Scheinheiligkeit, dass 2000 Jahre später die Kirche eigentlich an der gleichen Stelle ist. Ich sage nicht, dass ihr scheinheilig seid. Aber ich bedauere das einfach, dass die Kirche in unserer Gesellschaft den Ruf hat, scheinheilig zu sein. Und das wird ja niemand bestreiten, oder? Dass die Kirche in Europa oder in der Schweiz oder in Deutschland so den Eindruck hat, ja, es geht, nehmen die es wirklich ernst? Also wenn mir Leute im Laufen sagen, du, um wirklich Christ zu sein, muss ich nicht in die Kirche kommen, dann merkt man doch, dass die Kirche eigentlich einen schlechten Ruf hat. Und deswegen will ich solchen Texten auch nicht ausweichen. Deswegen will ich die Sachen, die Jesus sagt, auch nicht aufweichen. Weil ich finde, wenn Jesus unbequem ist, dann müssen wir uns doch dem auch stellen. Aber dein Verhalten spricht Bände, nicht nur damals, sondern heute. Spricht unser Verhalten Bände. Und wir können das mit unseren Kindern einüben. Wir können zum Beispiel in unserer Familie versuchen wir, der Noah kriegt jetzt 2 Franken Taschengeld pro Woche, weil er in der 2. Klasse ist, und wir versuchen ihm zu sagen, den 10. Teil davon, den legen wir für Gott auf die Seite. Und das ist nicht viel. Aber wisst ihr, der hat sich schon mal gefreut, seinen Sparkässeli an der Stelle leer zu räumen und es hier reinzuschmeißen. Und das ist doch, er wird das noch lernen, und ich sage auch gar nicht, dass alle das da reinschmeißen müssen, aber für uns ist es wichtig, da Vorbild zu sein als Eltern. Und deswegen müssen wir auch in der Familie darüber reden. Dein Verhalten spricht Bände. Wie du mit anderen Menschen umgehst, wie du mit Armen umgehst, wie du mit deinem Besitz umgehst. Und deswegen möchte ich das gerne jetzt nochmal auf die Spitze treiben und einen Satz zitieren von Billy Graham, der das doch sehr gut auf den Punkt bringt. Dein Kontoauszug ist ein theologisches Dokument. Ich glaube, Billy Graham hat völlig recht. Habt ihr gemerkt, Gott kann Prozent rechnen. Jesus kann Prozent rechnen. Oder? Was sagt er, als er da sitzt? Er sagt, ich versichere euch, die arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen. Viele Reiche gaben große Summen. Doch dann kam eine arme Witwe und warf 2 kleine Kupfermünzen hinein. Das entspricht etwa 1 Groschen. In einem Kommentar habe ich gelesen, dass es ungefähr dem entsprach, was ein Tagelöhner in 6 Minuten damals verdient hat. Nichts. Wenig. Also es geht bei Jesus offensichtlich gar nicht so sehr um die Höhe der Summe, sondern es geht darum, dass wir um unsere Haltung, um unser Herz, um das, was dahinter steht. Und wir haben das schon manchmal gehabt und ich finde es wichtig, an der Stelle das einfach auch nochmal zu erklären. Ich glaube, dass das, was wir an materiellem und auch an ideellen Werten haben, bekommen haben von Gott, dass wir das bekommen haben, um zu teilen. Dass das Ziel nicht nur Besitz ist, sondern auch weiterzugeben. Die Frau hat das Geld in den Tempel gesteckt. Ja, und es war so, dass es damals im Alten Testament gibt es Empfehlungen dafür, wie man mit seinem Geld umgehen soll. Da gab es den sogenannten Zehnten, das ist dieser ominöse Zehnte, oder? Der aber eigentlich an unterschiedlichen Stellen vorkommt. Wenn man alles zusammenrechnet, waren das eher 25%, nicht 10%. Wo Gott gesagt hat, die sollt ihr in den Tempel bringen. Die sind dafür da, um die Priester und Leviten zu finanzieren. Die sind dafür da, um den Tempel zu finanzieren. Und es gab freiwillige Spenden. Es gab immer wieder freiwillige Spendenaufrufe, wo die Leute aufgerufen wurden, hey, für die Erneuerung des Tempels brauchen wir jetzt Geld. Also haben sie zusammengelegt und haben es gebracht. Und dann wurde der Tempel erneuert, zum Beispiel. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, wir haben bekommen, damit wir einen Beitrag leisten können für Gottes Reich. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass der Zehnte heute in dem Sinn nicht mehr gilt. Es gibt keine Vorschrift im Neuen Testament, die das wiederholt und festlegt, dass jeder von uns 10% seines Einkommens abzugeben hat. Das ist interessant. Selbst Leute, die nicht regelmäßig in unsere Gemeinde kommen, wissen, dass die Evangelikalen den Zehnten zahlen müssen. Ich finde das nirgendwo im Neuen Testament, dass das die Regel ist. Ich glaube, dass wir dazu aufgerufen sind, freiwillig zu geben, fröhlich zu geben, regelmäßig zu geben, großzügig zu geben und auch mit dem Fokus auf Gottes Reich zu geben. Sag's nochmal. Freiwillig, fröhlich, regelmäßig, großzügig und mit dem Fokus auf Gottes Reich. Ich glaube, dass wir nicht so viel geben sollen, dass wir selbst arm werden. Aber ich glaube, es ist ein wichtiges Prinzip, gerade auch in unserer Zeit heute. Wir leben ja in keiner neutralen Zeit. Wir leben ja nicht in einer wir leben nicht in den goldenen Zeiten. Ich habe das vorhin versucht anzudeuten. Oder mit unseren Entscheidungen zu konsumieren, treffen wir gleichzeitig auch Werturteile. Mit unserer Entscheidung, zum Beispiel, dass banales Beispiel, wo wir unseren Kaffee kaufen, entscheiden wir mit darüber, wie viel diejenigen verdienen, die am Ende oder am Anfang der Kette sitzen. Mit unserer Entscheidung für ein bestimmtes Handy treffen wir eine Aussage darüber, was uns die Menschen wert sind, die dahinter stecken und wie wir mit Ressourcen umgehen. Wir leben vielleicht in einer Zeit, wo wir uns alles leisten können, aber alles hat seinen Preis. Wir sehen diesen Preis manchmal nicht. Aber er wird von irgendjemand bezahlt. Und deswegen ist es doch so wichtig, dass wir uns überlegen, wo investieren wir? Worauf bauen wir? Und wisst ihr, es gibt ja diese Kampagne mit Orange Leben oder Kampagne. Die Idee ist ja, dass Gemeinde und Familie miteinander stark sind und miteinander Kindern helfen, Gott kennenzulernen. Und ich bin davon felsenfest überzeugt. Aber einer dieser Sätze in dem Buch von Reggie Joyner, Orange Leben, heißt, es ist nicht so entscheidend, was wir unseren Kindern hinterlassen, sondern was wir in ihnen hinterlassen. Und ich glaube, wir brauchen in unserer Multi-Optionsgesellschaft Eltern, Senioren, Singles, Verheiratete, alle, die bereit sind, sich dafür zu entscheiden, in das zu investieren, was wirklich Wert hat. In 100 Jahren ist es nur noch wichtig, ein anderer Satz von Reggie Joyner, in welcher Beziehung unsere Kinder zu Jesus stehen. Wo liegen unsere Prioritäten? Was ist für uns wichtig? Worauf fokussieren wir uns? Wir haben bekommen, weil wir damit einen Beitrag leisten können. Und die Bibel glorifiziert weder Armut noch Reichtum. Die Bibel sagt nicht, wir sollen alle arm werden, alles abgeben, alle Franziskus sein, alles verkaufen, nur noch von der Hand aus dem Mund leben. Die Bibel spricht sich nicht gegen weise Haushalterschaft aus. Gott hat nichts dagegen, wenn wir vorsorgen. Aber sie macht uns gleichzeitig bewusst, das letzte Hemd hat keine Taschen. Und das ist eine Wahrheit aus dem Volksmund, die sich schon in der Bibel findet. Und deswegen entscheidet sich am Umgang mit unseren mit den wertvollen Dingen, kommt zum Ausdruck, was wir glauben. Dein Kontoauszug ist ein theologisches Dokument. Dein Terminkalender auch. Das, was du sagst, auch. Weil es etwas dafür ausdrückt, was Gott für dich bedeutet. Wir reden wenig über Geld. Aber wenn Jesus mal über das Geld redet, dann nutze ich die Gelegenheit. Ich hoffe, dass ihr euch nicht bearbeitet fühlt, vorkommt, sondern herausgefordert. Ich glaube, das ist ein Vorteil, das bringt einfach die Predigtmethode mit sich, oder die ich im Moment gewählt habe. Wenn man fortlaufend über einen Text predigt, dann kommen immer wieder die Themen, die in dem Text drin sind. Und heute kommt das Thema Geld. Und diese Witwe, diese arme Witwe, die gibt tatsächlich 100%. Aber ich glaube, Jesus will nicht sagen, jeder von uns soll 100% geben. Von dem, was er hat, sondern Jesus will, dass du dein Vertrauen auf Gott setzt. Und dass du anfängst, in Gottes Reich zu investieren. Jesus will, dass du dein Vertrauen ganz auf Gott setzt. Nichts, was wir haben, verdanken wir einfach uns selbst. Ja, ich glaube, Fleiß und Disziplin sind gute Tugenden. Aber dass ich denken kann, dass ich arbeiten kann, das verdanke ich nicht mir selbst. Man sieht hier in meinem Kopf immer noch die Narbe von dem Fahrradunfall, den ich mal hatte. Wo ich in Tübingen auf der Brücke versucht habe zu bremsen mit Bremsen, die nicht wirklich funktioniert haben und Füßen. Und dann umgekippt bin, mit dem Kopf aufgeschlagen bin und keinen Helm auf hatte. Genau. Seitdem sage ich immer, lieber doof aussehen als doof sein. Und tragen Helm. Aber der eigentliche Punkt, den ich sagen will, in dem Moment ist an meinem Kopf 10 Zentimeter ein Auto vorbeigefahren, wurde mir erzählt. Und an dem Moment habe ich realisiert, mein Kopf ist eigentlich relativ wertvoll. Und so ein Sturz vom Velo und jetzt mit dem E-Bike sowieso kann ziemlich viel verändern in meinem Leben. Und ich erzähle das, weil da mir bewusst geworden ist, nichts, was ich habe, verdanke ich ausschließlich mir selbst. Nichts. Sondern letztlich verdanke ich es Gott. Und nichts, was wir haben, soll uns so gefangen nehmen, dass es uns von Gott fernhält. Das ist nämlich die eigentliche Gefahr des Materialismus, in dem wir leben. Dass wir gefangen sind von der Frage, was kaufe ich als nächstes? Und ich habe wirklich Respekt vor all den Leuten, ich investiere nicht in Aktien, weil ich keine Ahnung habe und weil das für mich, das würde mir zu viel Zeit kosten. Aber ich habe großen Respekt vor denen, die das tun, gar keine Frage. Und ich glaube auch nicht, dass das verboten ist. Aber ich hätte schlaflose Nächte. Wirklich. Ich weiß nicht, ist gar kein Investitionstipp oder Investitionsverbot. Aber ich verstehe auch nur, klar zu machen, hey, das, was wir haben, das ist doch dazu da, dass wir es investieren. Dass wir das vermehren. Und dass wir den Reichtum teilen. Dein Kontoauszug ist ein theologisches Dokument. Ich weiß, dass das eine herausfordernde Aussage ist. Aber ich möchte gern mit einer Ermutigung schließen. Regelmäßig, wenn Leute hier in unsere Gemeinde kommen, stellen sie die Frage, wovon lebt ihr eigentlich? Sage ich, ja, wir haben keine Kirchensteuer. Ja, aber wer zahlt dann dein Gehalt? Dann sage ich, von Spenden. Und wenn wir über Geld reden, dann ist mir auch ein Anliegen, Danke zu sagen. Danke zu sagen, dass es Leute gibt, die sagen, jawohl, das ist es uns wert. Dass es hier Gottesdienste gibt. Dass hier jemand arbeitet. Dass wir hier Infrastruktur haben. Dass wir anderen von Jesus erzählen. Das ist es uns wert. Und dass ihr teilt. Und das finde ich super. Und am Beispiel vom Geld gibt Jesus uns eine große Botschaft mit. Er sagt, such dir gute Vorbilder, wo Wort und Tat übereinstimmen. Wo Wort und Tat wahr ist. Und ob es wahr ist, entscheidet eigentlich Jesus. Also lass dich von der Perspektive von Jesus anstecken und such dir Vorbilder, die ihm gefallen würden, die das tun, was er sagt, die sich nach ihm ausstrecken. Und pass auf, achte darauf, dein Verhalten spricht Bände. Deinen Nachbarn gegenüber, deinen Kollegen gegenüber, deinen Kindern gegenüber, deinem Partner gegenüber. Mach dir das bewusst. Und zuletzt, nimm dir es zu Herzen. Dein Kontoauszug ist ein theologisches Dokument. Es ist die Möglichkeit, was auszusagen über das, was dir wichtig ist. Das, wo dein wahrer Schatz liegt. Und lass dich nicht gefangen nehmen von dem Denken unserer Zeit, was den Blick auf Vergleichen, Glanz und Reichtum legt, auf Besitz und Haben müssen. Das ist doch das, was tief in unserem Herzen drin steckt. Und wisst ihr, ich glaube, deswegen sagt Jesus, teile, was du hast, weil dann wirst du frei. Dann wirst du frei. Und das wünsche ich dir. Deswegen brauchst du gute Vorbilder für das nächste Jahr, für dieses Jahr. Ich will beten. Herr Jesus, danke, dass du uns herausforderst. Danke, dass du uns ermutigst. Danke, dass du uns aufklärst. Danke, dass du uns eine andere Dimension zeigst. Und danke, dass du selbst auch ein Beispiel geworden bist. Wir lesen in deinem Wort, dass du selbst arm geworden bist für uns, damit wir durch deine Armut reich werden. Und Herr Jesus, es macht mein Leben reich und frei, dich zu kennen. Es macht mein Leben reich, zu verstehen, dass es mehr gibt als das, was ich anfassen und schmecken und sehen und kaufen kann. Es macht mein Leben reich, dass ich in einer Gemeinschaft von Menschen unterwegs bin, die sagen, ja, wir folgen dir nach. Es macht mein Leben reich, dass wir teilen dürfen, Worte, die du uns gesagt hast. Es macht mein Leben reich, dass du in diese Welt gekommen bist und mir gezeigt hast, dass es mehr gibt als das. Und danke, Herr Jesus, dass du uns Vorbild geworden bist und uns aufforderst, selbst Vorbild zu sein. Amen.